Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns im Palais Auersberg in unserem Sommerstudio. Zu Gast ist heute bei uns Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Gerne. Und die Fragen stellt mit mir unser neuer Innenpolitikchef im Kurier, Martin Gebhardt. Servus, Martin. Frau Minister, wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen zu sprechen über die Russland-Sanktionen, über die Änderungen, die im Justizbereich anstehen. Und nicht unbedingt, weil Sie seit wenigen Tagen als mögliche Kanzlernachfolgerin von Karl Nehammer im Gespräch sind. Trotzdem wollen wir zu Beginn vielleicht kurz fragen, wie viele haben schon angerufen bei Ihnen und gefragt, würdest du das machen im Fall der Fälle?
Also ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, um über die wichtigen Themen zu reden und nicht über die Sommerlochdebatte, an der ich mich auch nicht beteiligen möchte. Wir haben einen Bundeskanzler, der vor kurzem erst mit 100% gewählt worden ist, der die volle Unterstützung in der ÖVP hat. Und ich glaube, wir kommen jetzt dazu, dass wir die ganzen Herausforderungen diskutieren können, die ich als Verfassungs- und Europaministerin auch sehe und wo ich weiter an dieser Position auch arbeiten möchte.
Und die niedrigen Umfragedaten der ÖVP machen Sie nicht nervös?
Natürlich ist das etwas, was nicht schön ist und das will ich auch nicht schön reden. Wir sehen aber in ganz Europa im Moment, dass sich auch der Zorn, die Unzufriedenheit gegenüber den Regierenden entlädt. Wir sehen Regierungen, die fallen, Ministerpräsidenten, die zurücktreten. Und es ist einfach eine Zeit mit sehr großen Herausforderungen. Und ich denke, gerade in so einer Zeit ist es wichtig, ruhig zu bleiben, mit Verantwortung für das Land zu handeln und aus Verantwortung auch in der Position zu bleiben, auch wenn das manchmal natürlich nicht sehr gemütlich und angenehm ist in Zeiten wie diesen.
Also vielleicht letzte Frage zu diesem Komplex. Sie schließen das aus, auch wenn in Tirol das für die ÖVP ganz schief gehen würde, die Landeshauptfrau in Niederösterreich anlässlich ihrer bevorstehenden Wahl nervöser wird und es vielleicht zu einer Debatte kommt. Sie schließen es aus, dass Sie im Herbst zum Beispiel hier die Parteispitze oder das Kanzleramt übernehmen könnten.
Angekündigte Katastrophen finden in der Regel nicht statt. Wir haben jetzt die Zeit, auch den Menschen zu beweisen, dass wir Entlastungspakete schnüren, dass wir gegen die Teuerung arbeiten, dass wir versuchen, auch wirklich das zu tun, was wir für richtig und notwendig halten. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass auch bei den Wahlen in den von Ihnen angesprochenen Bundesländern das sich entsprechend hoffentlich dann in einer nicht so schlecht wie herbeigeredeten Ergebnis widerspiegelt. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass die Bundesregierung in der jetzigen Formation einfach weiterarbeiten muss und dass wir alles tun, um auch den Bundeskanzler Karl Nehammer hier nach Kräften zu unterstützen.
Also mit angekündigten Katastrophen haben Sie jetzt schlechte Wahlergebnisse gemeint? Nicht.
Ja. Ich habe ganz allgemein diese Sommerlochdebatte gemeint, die ja irgendwie davon lebt, dass man Katastrophen an die Wand malt, dass man Szenarien an die Wand malt, die ich einfach für absurd halte. Und ich möchte das tun, was ich jetzt tue, arbeiten an den Herausforderungen. Und da gibt es viele.
Gut, reden wir vielleicht gleich über den Herbst, der bevorsteht. Da steigen die Energiepreise, so viel ist fix. Möglicherweise gibt es auch eine Knappheit, was das Gas betrifft. Jetzt hat Harald Barer vor wenigen Wochen hier im Kurier-Stadtstudio in einem Gespräch mit mir gesagt, dass mit den Sanktionen hätte man sich vielleicht ein bisschen genauer überlegen können, weil die Sanktionen dürfen denjenigen, der sie verhängt, ja nicht mehr schaden als demjenigen, gegen den sie gerichtet sind. Sind Sie da der Meinung von Harald Marer? Hätte man hier bei den Sanktionen vielleicht eine Spur weiterdenken müssen, dass wir sehr stark auch selbst darunter leiden?
Es war immer klar von Anfang an, dass die Sanktionen natürlich stark und in erster Linie Russland treffen müssen. Wir haben aber sehr bewusst natürlich auch in Kauf genommen, dass die eine oder andere Auswirkung auch bei uns spürbar sein wird. Und ich sage das ganz deutlich, die Sanktionen sind aus meiner Sicht alternativlos. Wenn ein Despot wie Putin im 21. Jahrhundert versucht, Grenzen eines souveränen Staates zu verschieben mit einem Angriffskrieg, dann braucht es eine Reaktion darauf. Und im Völkerrecht sind das nun einmal Sanktionen, mit welchem Hintergrund sie sollen eine Änderung in der Haltung beim Aggressor hervorrufen. Und da gebe ich zu, auf diese Haltungsänderung warten wir noch. Aber, und das ist auch etwas, was schlecht geredet wird im Moment, die Wirkung ist da. In Russland bricht die Wirtschaft ein. Die Folgen spüren die Menschen dort. Und ich verhehle nicht, dass wir natürlich auch Auswirkungen spüren. Aber dort sind sie stärker und deshalb sind sie auch wichtig, dass wir sie jetzt aufrechterhalten und dass wir vor allem die Einigkeit in der Europäischen Union aufrechterhalten, was nicht immer leicht ist, zugegebenermaßen.
Gut, die Wirkung ist auch bei uns da und teilweise in der Bevölkerung scheint es zu kippen. dass man am Beginn wirklich für Sanktionen war, weil man natürlich gesagt hat, es war ein Überfall von Russland auf die Ukraine. Und schon langsam, jetzt im Hinblick auf den Winter, die Debatte, wird man noch heizen können und so weiter, bringt das etwas zu kippen.
Ich verstehe natürlich die Sorge der Menschen auch und ich kann nur sagen, wir versuchen hier auch wirklich entgegenzuwirken mit einem großen Antiteuerungspaket. Aber wir haben auch die Notwendigkeit, den Menschen immer wieder zu kommunizieren, warum wir das machen, warum diese Sanktionen beschlossen worden sind. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, dass die Menschen in der Ukraine wirklich schlimmstes Leid zu ertragen haben, dass Mütter, übrigens auch in Russland, Mütter ihre Söhne verlieren und dass wir alles daran setzen müssen, dass dieser unnötige, aggressive, bestialische Krieg endlich zu einem Ende kommt. Ich kann das leider nicht vorhersehen, wann das der Fall ist, aber jedenfalls sehe ich, dass die Sanktionen und die Einigkeit der Europäischen Union eine Stärke darstellen, die wir Russland entgegensetzen müssen.
Sie verhandeln mit Justizminister Almaz Sadic die Justizthemen auf ÖVP-Seite. Da gibt es jetzt doch eine ganze Menge von Fragen, zu denen wir dann auch gleich kommen wollen. Ist seit dem tragischen Selbstmord einer Ärztin in Oberösterreich das Thema Hass im Netz auch auf Ihre Agenda gekommen? Muss man hier noch stärkere Maßnahmen setzen, damit man das, was hier in letzter Konsequenz passiert ist, auch vielleicht künftig verhindern kann und hier rechtzeitig mögliche Täter und Übeltäter zur Verantwortung ziehen kann?
Also eins gleich vorweg, dieser an Tragik nicht zu überbietende Fall ist wirklich unglaublich schrecklich und er zeigt uns, wie ernst wir das Thema Hass im Netz nehmen müssen. Mir ist das sehr bewusst und ich sage das seit Jahren mittlerweile. Wir haben auch ein Kommunikationsplattformengesetz seit 01.01.2021 in Österreich in Kraft. Und ich habe davor die Debatte schon begonnen, weil mir bewusst war, welche Auswirkungen Hass in der realen Welt zeitigen kann. Und deshalb braucht es jetzt bei mir nicht auf die Agenda neu aufgrund dieses Falles, sondern es ist immer da gewesen. Aber was schon die Politik jetzt aus meiner Sicht machen muss, ist diesen unglaublich schrecklichen Fall zum Anlass nehmen, dass wir weiter sensibilisieren. Natürlich die Berufsgruppen, die damit zu tun haben, tagtäglich, aber vor allem auch die Gesellschaft.
Aber ist das Gesetz scharf genug? Wenn es dann tatsächlich, wenn sich diese Ärztin ja öffentlich schon zu Wort gemeldet hat, bei der Polizei es angezeigt hat, dann so weit sozusagen hier in die Verzweiflung getrieben wird, dass es schlussendlich in einem tragischen Suizid endet.
Ich sage Ihnen ganz deutlich, dass das Phänomen Hass im Netz und all seine Auswirkungen immer noch etwas ist, was neu ist und womit wir lernen müssen, umzugehen. Das Gesetz, von dem ich gesprochen habe, das Kommunikationsplattformengesetz, ist natürlich für diesen an Dramatik nicht zu überbietenden Fall, der komplett eskaliert ist, nicht mehr sozusagen hilfreich. Weil was will dieses Kommunikationsplattformengesetz den Anfängen sozusagen begegnen? In dem Moment, wo ein Opfer eine Hassnachricht, eine Drohung erfährt, kann sie einen Knopf drücken sozusagen im Internet und die Plattform muss auch, wenn die Voraussetzungen des Hasses eben gegeben sind, das löschen. In dem Fall ist es eskaliert und hier gibt es selbstverständlich Mittel auch im Strafrecht. Hier gibt es Möglichkeiten auch des Schutzes und im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, womöglich hätte irgendeine Entscheidung anders getroffen werden müssen. Aber was ich jetzt sage ist, dass wir den Fall natürlich nicht irgendwie beiseite schieben dürfen, sondern wir müssen damit schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass Hass im Netz und die Auswirkungen angekommen sind und dass jeder in seinem Feld und seinem Umfeld auch schauen muss, wie man hier besser begegnen kann.
Ein bekannter Medienanwalt hat den Fall zum Anlass genommen, um zu sagen, man hätte weitergehen müssen. Man hätte zum Beispiel die Klarnamenpflicht einführen müssen, damit im Netz nicht anonym agiert werden kann.
Ich war Strafrichterin und habe natürlich einigermaßen viel Erfahrung damit, dass man im Nachhinein Dinge oft anders beurteilt und dass es auch leicht ist, im Nachhinein Dinge anders zu beurteilen. Ich glaube, weder isoliert betrachtetes Kommunikationsplattformengesetz noch eine Klarnamenpflicht hätten per se diesen Fall wahrscheinlich verhindern können, sondern wir müssen an allen Rädern drehen. Wir müssen die Gesetze, die wir haben, in Umsetzung bringen und uns auch genau anschauen, was diese Phänomene mit der Gesellschaft machen. Und da gehört vor allem dazu, dass man denjenigen, egal ob unter Klarnamen oder unter anonymen Namen, posten und Menschen beleidigen, diffamieren, denen auch verdeutlicht, was das bedeuten kann, dass das eben wie in diesem Fall bis zum Selbstmord der betroffenen Person führen kann.
Strafrahmen erhöhen, ist das vielleicht auch eine Variante, dass man solche Aggression, die zuerst in Worte gefasst wird und sehr oft dann auch Taten folgen, dass man hier auch einen höheren Strafrahmen ausspricht?
Also ich war selbst Leiterin der Taskforce Strafrecht und ich habe immer dafür plädiert, dass es entsprechend strenge Strafen und deutliche Sanktionen auch geben muss. Bei Hass vor allem auch dafür plädiert, dass das, was in der realen Welt nicht erlaubt ist, auch in der digitalen Welt nicht erlaubt sein darf. Aber was wir hier sehen, ist, dass natürlich viel Vorfeldarbeit auch geleistet werden muss. Das verhindert nicht oder entbindet uns nicht davon, auch strenge Strafen auszusprechen. Die Strafrahmen an sich halte ich jetzt nicht für das an sich große Problem.
Was in der realen und in der digitalen Welt passiert, ist, dass Menschen, gegen die die Justiz ermittelt, aufgrund einer Anzeige, oft auch anonymen Anzeige, als Beschuldigte geführt werden und sehr oft dann in der Öffentlichkeit, in den Medien, aber auch vor allem in den sozialen Medien, schon als tatsächlich Verurteilte gelten oder so dargestellt werden, oft wie wenn sie schon verurteilt wären. Sie haben in einem Interview mit der Kleinen Zeitung, glaube ich, einen sehr dramatischen Begriff gewählt. Sie haben gesagt, das ist eigentlich eine fast zivile Todesstrafe, glaube ich, so war der Begriff. Was meinen Sie damit?
Ich habe hier auch bewusst zugespitzt, um einmal deutlich zu machen, was es bedeutet für Beschuldigte, ewig lang auch Beschuldigte zu sein. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, als ehemalige Strafrichterin liegt mir daran, dass natürlich Straftaten aufgeklärt werden. Aber es kann nicht sein, dass das über Jahre sich hinstreckt, dass derjenige, diejenige dann Nachteile hat, keinen Kredit bekommt, keine Arbeit bekommt, geächtet wird. Dass vielleicht dann auch noch dazu kommt, dass Handybeschlagnahmen in irgendeinem Verfahren dann auch im Untersuchungsausschuss landen, das medial breitgetreten wird und man die Personen wirklich regelrecht diffamiert. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen Beschuldigtenrechte endlich stärken. Wir müssen schauen, dass es kürzere Verfahren gibt. Und die schöne Unschuldsvermutung ist zwar grundgelegt auch in der Verfassung und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber sie muss gelebt werden. Und gelebt werden kann sie nur dann, wenn wir hier auch das tun, was vorgesehen ist, nämlich ein Ermittlungsverfahren nicht öffentlich zu führen.
Also Todesstrafe meinen Sie, dass man sozusagen dann im zivilen Leben, in dem sozialen Umfeld finanziell sozusagen auch tatsächlich
Vielfach haben die Menschen keine Chance mehr. Sie haben, wenn sie keinen Job haben, keine Chance, einen zu bekommen. Sie stehen in der Zeitung, sie werden diffamiert und es steht dann halt dabei, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Verfahren ziehen sich über Jahre. Sie haben Nachteile, können keine Kredite vielleicht bekommen, haben, by the way, hohe Anwaltskosten zu tragen. All das ist etwas, was ich natürlich in einem Rechtsstaat brauche als Voraussetzung, dass ich aufkläre. Also ich brauche das Ermittlungsverfahren, ich brauche auch eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht, das mit allen Mitteln auch aufklären kann. Aber es muss in einer entsprechenden zeitlichen Knappheit passieren, damit eben nicht, und wenn am Ende dann ein Freispruch oder eine Einstellung herauskommt, die Menschen ruiniert sind.
Meinen Sie damit auch die Verfahren gegen berühmte ÖVP-Politiker oder Ex-ÖVP-Politiker, Sebastian Kurz zum Beispiel? Oder
ich meine das gegen alle, die sozusagen da auch verfangen sind. Und es muss hier, und das Gesetz macht keinen Unterschied, ob jemand berühmt ist oder nicht berühmt ist, jeder muss die Chance haben, aus einem Verfahren schnell wieder rauszukommen. Wenn es Vorwürfe gibt, müssen die rasch aufgeklärt werden. Und ich glaube, auch hier gilt es, an allen Rädern zu drehen, dass das passiert.
Also es ist keine Retourkutsche gegen die WKStA?
Es geht darum, und mir vor allem als ehemalige Richterin geht es mir darum, dass eine Fairness herrscht. Und da haben wir den Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der eben vom fairen Verfahren spricht. Und dazu gehört auch, übrigens auch nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, dass die Verfahren kurz sind. Und das kann man bei vielen nicht sagen.
Vertrauen Sie der WKStA? Es gab gerade wieder einen großen Prozess gegen Karl-Heinz Grasser, wo er freigesprochen worden ist. Auch Heinz-Christian Strache ist freigesprochen worden. Vertrauen Sie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Ihre Arbeit 100%?
Also ich kenne die Kollegenschaft insgesamt, also sowohl Richter und Staatsanwälte, sehr, sehr gut. Ich weiß, dass die Ausbildung sehr gut ist und ich weiß, dass jeder hier wirklich auch mit voller Inbrunst arbeitet. Und das Wesen der Justiz ist auch, dass man eine Anklage dann erhebt, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Bringt aber auch mit sich, dass in manchen Fällen natürlich ein Freispruch gefällt werden können muss. Das ist ja gut. Das kritisiere ich ja nicht. Ich kritisiere nur die Verfahrenslänge und den Weg dorthin, der oft schmerzhaft für die Betroffenen medial begleitet ist.
Haben Sie die Alma Sadic schon angerufen und gesagt, wir müssen im Herbst über das reden?
Ich bin mit Alma Sadic sehr regelmäßig im Kontakt über dieses Thema und wir sind uns grundsätzlich auch einig, dass hier einiges passieren muss. Es gibt im Übrigen auch einen Ministerratsvortrag gemeinsam mit Werner Kogler aus dem Jänner 2021, wo wir festgelegt haben, dass wir auch die Beschuldigtenrechte stärken und auch den Kostenersatz im Falle von Einspruch und Freispruch entsprechend anheben.
Ach, sind Sie auch noch im Kontakt über das Thema Bundesstaatsanwalt? Oder ist das schon ad acta gelegt?
Selbstverständlich sind wir auch darüber im Kontakt. Allerdings bin ich nur insofern informiert, als es hier noch weitere Arbeitsgruppensitzungen gibt. Es gibt hier noch keine politischen Gespräche zum Bundesstaatsanwalt.
Also deutet es eher darauf hin, dass das nicht kommen wird, oder?
Es deutet darauf hin, dass hier noch Gespräche notwendig sind in der Arbeitsgruppe, die von Alma Sadic eingerichtet worden ist, wo sehr viele Vertreterinnen und Vertreter der Justiz auch drinnen sitzen, wo ein Vertreter auch des Verfassungsdienstes involviert ist. Aber es kann noch keine politischen Gespräche geben, weil die Arbeitsgruppe noch keine endgültigen Eckpunkte sozusagen, wie sie sich hier einen Bundesstaatsanwaltschaft vorstellen, festgelegt hat.
Das zieht sich in die Länge offensichtlich. Was sich noch stärker in die Länge zieht, sind die Transparenzgesetze, die Aufhebung des Amtsgeheimnisses. Da hat man langsam ein wenig den Eindruck, die Grünen, die da sehr darauf drängen wollen, dass die ÖVP will es nicht, schiebt es ein bisschen auf die lange Bank. Täuscht mich der Eindruck?
Da täuscht sie ganz sicher, weil ich habe das Gesetz vorgelegt. Wir haben es in Begutachtung gehabt. Wir haben gesehen, dass über 200 teilweise sehr umfangreiche Stellungnahmen eingegangen sind. Und ich habe viele Gespräche im Nachgang auch geführt, im Übrigen auch mit zum Beispiel der Clubfrau der Grünen Sigi Maurer, mit dem Parlamentspräsidenten. Ich habe jetzt auch in Planung für Herbst Gespräche gemeinsam mit Werner Kogler, mit denjenigen, die dieses Gesetz auch anwenden müssen. Und wir reden hier von Ländern, von Gemeinden, von Städten. Ich will ein Gesetz, das auch funktioniert. Ich will ein Gesetz, das akzeptiert wird, weil das auch sozusagen Bestandteil der Verfassungskonformität ist. Und deshalb haben Werner Kogler und ich uns auch darauf verständigt, dass wir diese Gespräche mit den Betroffenen noch führen. Wenn es notwendig ist, hier noch Anpassungen zu machen, sind wir auch bereit, das zu tun. Aber ich glaube auch, dass das Gesetz, das wir vorgelegt haben, für viele der Punkte, die hier kritisiert werden oder skeptisch gesehen werden, eigentlich schon Lösungen vorsehen. Und hier will ich auch noch Überzeugungsarbeit leisten.
Viele sagen, die ÖVP will vielleicht diese Transparenz gar nicht.
Also ich war immer ganz deutlich und habe gesagt, im 21. Jahrhundert, wo einfach die Menschen ein ganz anderes Informationsbedürfnis haben als im Jahre 1924, als das Amtsgeheimnis eingeführt worden ist, braucht es auch entsprechende Gesetze auf der Höhe der Zeit.
Ich hätte noch ein Abschlussthema, wieder zurück zu Europa. Es gibt einen Konflikt Russland-Ukraine. Es hat jetzt an der Grenze Serbien-Kosovo auch einen Konflikt gegeben. Wie gefährlich ist dort die Situation?
Brandgefährlich. Und um ehrlich zu sein, macht mir das große Sorgen. Ich warne seit Monaten schon davor, dass wir die Versprechungen gegenüber dem Westbalkan einfach einlösen müssen. Andernfalls genügt dort ein Streichholz, um einen Flächenbrand zu entfachen. Und das zeigt sich jetzt auch, wie groß die Spannungen dort sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch mit Hilfe der Europäischen Union und auch des Sonderbeauftragten Leitschak dort wieder Ruhe reinbringen können und auch endlich den Ländern glaubhaft vermitteln können, dass wir sie in die Europäische Union führen wollen, wenngleich das sicher noch Jahre dauern wird.
Also was konkret ist Ihre Forderungen? Beitrittsstatus für bestimmte Länder am Balkan?
Ja, wir reden natürlich jetzt von einem anderen Land, hier Bosnien-Herzegowina. Da hat Österreich ganz klar auch beim letzten Europäischen Rat, auch Bundeskanzler Karl Nehammer, sehr deutlich den Beitrittskandidatenstatus gefordert. Aus meiner Sicht ein längst überfälliger Schritt. Es ist auch notwendig, der Ukraine aus symbolischen Gründen das jetzt sofort zu geben. Aber wir dürfen den Westbalkan nicht vergessen. Und es geht natürlich auch darum, dass jetzt endlich, Gott sei Dank, mit Nordmazedonien, Albanien die erste intergouvernementale Konferenz stattgefunden hat. Das sollte ein Zeichen sein, aber es zeigt uns die Situation in Serbien und Kosovo, dass es fragil ist und dass wir hier noch viel mehr Bemühungen dran setzen werden. Und deshalb werde ich auch im Herbst wieder in diese Region reisen, um auch dort zu signalisieren, die Europäische Union steht zu euch, die Europäische Union will euch und bitte orientiert euch nicht weiter Richtung Russland oder China oder Saudi-Arabien, sondern Richtung Europa.
Das gilt aber auch für Serbien. Immer extra genannt und da weiß man nicht genau, wie Europa mit Serbien umgehen soll.
Na, selbstverständlich gilt das auch für Serbien und es ist immer die Frage Ursache und Wirkung. Wenn wir aus europäischer Sicht die Versprechen nicht einhalten, dann müssen wir jetzt offensichtlich schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass es eine Abwendung teilweise schon gegeben hat. Und da ist es jetzt 11:55, aber diesen Turnaround müssen wir jetzt schaffen, um auch Serbien und den anderen zu signalisieren, wir wollen euch, wir unterstützen euch auf dem Weg, machen müsst ihr die Reformschritte selbst, aber wir sind da. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir einen graduellen Ansatz wählen, dass wir also, wenn jemand ein Beitrittskandidat, der 6 oder alle sind es noch nicht, aber einer der 6 Länder einen Fortschritt dann im Status auch hat, auch mehr Beteiligung auf der europäischen Ebene bekommt, zum Beispiel an einer Ratssitzung teilnimmt, auch wenn noch kein Stimmrecht gegeben ist.
Mhm. Verfassungsministerin, eine Frage an Sie noch. War es ein Fehler, das Thema Neutralität anlässlich dieses Ukraine-Kriegs und den Beitritten von Schweden und Finnland zur NATO nicht breiter zu diskutieren, nicht auch zu überlegen, ob nicht eine Annäherung Österreichs hier auch sinnvoll gewesen wäre?
die Diskussion hat ja stattgefunden und sie findet weiter statt. Was sozusagen außer Zweifel gestellt worden ist, auch vom Bundeskanzler, ist, dass Österreich ein neutraler Staat ist und ein neutraler Staat bleibt. Was wir jetzt an Situationen erleben in Europa, ist ja nicht so banal wie die Frage Neutralität ja, nein oder NATO-Beitritt ja, nein, sondern da geht es sehr viel mehr darum, wo können wir wie eingreifen, wo können wir unterstützen und wo sind die Grenzen. Und das Staaten wie Schweden und Finnland jetzt sich dazu bekennen, der NATO auch beizutreten, hat ja natürlich auch einen geografischen Hintergrund. Da ist Österreich in einer anderen Situation. Also insofern, die Diskussion hat stattgefunden und ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin stattfinden wird, weil diese Situation, die wir in der Ukraine erleben, wird uns leider vermutlich noch einige Monate, wenn nicht Jahre begleiten.
Frau Minister, Sie sind seit 5 Jahren in der Politik. Als Politiker wird man jeden Schritt und Tritt verfolgt. Man weiß über die Urlaubsziele, über das Privatleben, über die Frage, ob man einen Hund hat oder nicht, Bescheid. Es gibt aber auch die Kehrseite der Politik. Günter Platt hat das bei seinem Abschied jetzt gesagt, auch Werner Mückstein, dass es Drohungen gibt, dass es hier auch wirklich tiefe sozusagen auch Verletzungen im persönlichen Bereich gibt. Wie geht es Ihnen persönlich mit dieser Ambivalenz in der Politik, einerseits sozusagen berühmt zu sein und andererseits aber auch wirklich so unter dem Fokus der Öffentlichkeit zu stehen?
Ja, schwierige Frage. Es gibt diese und andere Tage. Es gibt die Tage, wo man es eigentlich leicht nimmt. Es gibt Gott sei Dank ein Team, das sich auch um Meldungen und Nachrichten kümmert, die man vielleicht selbst nicht lesen möchte und auch nicht lesen sollte, weil es hilft mir nichts, wenn ich weiß, dass ich Hater habe oder Menschen, die mich nicht wollen oder schnell weghaben wollen. Aber ja, man muss damit lernen, umzugehen. Und irgendwie habe ich mir schon eine gewisse Haut auch zugelegt. Und weil Sie den Hund angesprochen haben, der ist einer der Ersten, der mir hilft dabei, auch abzuschalten und einmal wirklich persönlich nur Caro zu sein.
Was macht denn auch Spaß?
Ich mache es mit einer großen Freude. Und wenn ich die nicht verspüren würde, dann hätte ich ein Problem damit. Und dann würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen.
Sebastian Kurz hat einmal gesagt, er bleibt 10 Jahre in der Politik. Haben Sie sich auch so ein zeitliches Ziel eigentlich gesteckt oder sagen Sie, schauen wir mal, was da noch kommt und wie lange es halt noch dauert?
Nein, ich habe mir kein zeitliches Ziel gesteckt. Ich mache, wie das jetzt auch angeklungen ist, das, was ich machen darf, mit großer Freude, mit großer Demut. Ich weiß auch um die Verantwortung, gerade in Zeiten wie diesen. Und solange das so ist, möchte ich, wenn das auch gewünscht ist, hier auch dem Staat Österreich dienen.
Sie haben die Koalition mit der FPÖ miterlebt, jetzt die Koalition mit den Grünen. Wenn Sie jetzt eine Reihenfolge anstellen müssten, welche war Ihnen lieber?
Das Reihenfolge werde ich nicht tun. Es ist die Situation eine ganz andere. Aber der jetzige Koalitionspartner ist mir persönlich in vielen schon auch sehr nahestehend. Ich liebe auch, muss ich dazu sagen, die Herausforderung. Also gerade wenn es um unterschiedliche Standpunkte geht, und wir haben ja immer gesagt, das Beste aus beiden Welten, dann habe ich eine große Freude daran, auch zu diskutieren auf einem sehr hohen Niveau und das macht mir auch Spaß.
Glauben Sie noch daran, dass die ÖVP nach der nächsten Wahl den Bundeskanzler stellt?
Also ich hoffe das schon sehr, sehr stark, weil ich glaube, dass die ÖVP einfach nicht nur sehr viel Erfahrung hat, sondern auch eine immer staatstragende Partei war und das wollen wir jetzt auch in dieser schweren Zeit der Bevölkerung beweisen, dass wir die richtigen Antworten auf die brennenden Fragen finden.
Frau Minister, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, dass Sie hier zu uns gekommen sind ins Palais Ausberg. Meine Damen und Herren, auch Sie können jederzeit hier zu uns kommen, uns besuchen hier im Kurierstudio im 8. Bezirk in Wien, im Palais Ausberg, hier ein Gläschen Wein oder Limonade trinken und uns bei der Arbeit besuchen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Danke, Martin Gebhardt, dass du mit mir die Fragen gestellt hast und danke Ihnen fürs Kommen hier.
Dankeschön.
Auf Wiedersehen.